Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Emmanuel Peter-Volvy. Unter diesem Namen kennen ihn aber, ich glaube, die wenigsten. Mit orangefarbener Trainingsjacke und riesigem Puschelmikrofon ist er als Alphonse bekannt. Alphonse, der in Fußgängerzonen mit wirklich absurden Fragen die interessantesten Einblicke in die deutsche Seele geboten hat. Alphonse, der seit Jahren im Fernsehen auf der Bühne die deutsch-französischen Beziehungen untersucht hat. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Bonjour, Monsieur Peter-Volvy.
Bonjour.
Wie ist Ihre Kunstfigur zu Ihrem Namen gekommen? Warum Alphonse? Oder überhaupt Alphonse? Oder Alphonse? Oder Alphonse?
Non, Alphonse tatsächlich. Aber es ist ein Widerspruch, weil ich schreibe das Deutsch, ich spreche das Französisch aus, aber wir sind alle ein bisschen widersprüchlich. Alphonse ist es vielleicht ein Tick mehr als alle anderen, aber genau, es gibt keine Erklärung und auch der Name, ab dem Moment, wo ich diese Jacke gefunden habe, übrigens, die kommt aus der ehemaligen DDR, als ich diese Jacke in einem Kostümfundus gefunden habe, kam der Name Alphonse vom Himmel und ich fand es sehr gut bis heute. Und mein richtiger Name, wie du, liebe Kollegin, es am Anfang versucht hast auszusprechen, niemand kann es aussprechen. Insofern, lass uns das einfach mal vergessen. Für eine Stunde heiße ich Alphonse und so sind wir alle zufrieden.
Also Alphonse, und ich habe jetzt festgestellt, wir haben das Du gewählt. Also vielen Dank auch dafür.
Du hast keine Wahl, liebe Kollegin.
Ich habe keine Wahl, wir werden das so weitermachen.
Macht man in deiner Sendung normalerweise nicht, aber heute ist alles ein bisschen anders. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine Stunde voll Überraschung.
Genau. Alphonse hat ja jetzt 20 Jahre lang im saarländischen Rundfunk in der Show Alphonse und seine Gäste eben eingeladen im Dezember. Hattest du dann die letzte Sendung und da wurde am Schluss erklärt.
200 Mal Texte schreiben, das heißt nach Saarbrücken fahren, 200 Mal mit der Bahn, das heißt auch zweimal meine Jacke waschen. Ja, ich wasche die alle 10 Jahre, ob sie das braucht oder nicht, da bin ich also konsequent.
Also das klingt nach wahnsinnig harter Arbeit. Ist die Jacke schon wieder trocken?
Die Jacke ist wieder trocken. Es war nicht mal ein Witz, ne? Also ich passe so auf diese Jacke, weil ich habe die nur einmal. Ich habe sie wirklich zufällig in einem Kostümfundus gefunden. Und dann, als ich verstanden habe, wie wichtig diese Jacke für mich ist, habe ich eine zweite gesucht und nicht gefunden. Und ich habe überall in der ehemaligen DDR gefragt, wer hat noch eine? Und die Leute sind da sehr nett und schicken mir alle schräge DDR-Jacken, aber nicht die.
Sind es nicht.
Und ich brauche genau die. Insofern wasche ich die tatsächlich sehr, sehr selten, weil sie immer darunter leidet.
Ja. Oh, dann kann ich das jetzt nicht, weil wir sind nicht beieinander in einem Studio, aber ich weiß, dass sie beim letzten Auftritt nass geworden ist von Tränen. Das war ja tatsächlich ein bisschen emotional am Schluss, oder?
Die letzte Sendung. Das ist nicht falsch verstehen. Das ist nicht das Ende von Alphonse, aber das war das Ende von Alphonse und Gäste, von der Sendung vom SR, Saarländischen Rundfunk. Und genau, also nach 20 Jahren haben wir, der SR und ich, gedacht, es ist ein guter Punkt, welche Sendung dauert überhaupt 20 Jahre, ne? nie so viele. Und wir dachten, also ich habe wir reden sicherlich darüber, ich habe eine Stiftung gegründet, ich bin noch sehr, sehr viel auf Tournee, werde noch mehr auf Tournee sein. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich gut, das neu zu sortieren. Der SR musste auch ein paar Dinge ändern. Insofern passt das für alle. Was ich sehr unterschätzt habe, ist, wie traurig wir sein werden. Bei der letzten Sendung haben alle geweint. Also nicht nur ich. Ne?
Ja, aber wir
viel vom Publikum, Techniker etc.
Aber man kann sie ja, man kann nicht die Show, aber man kann die Shows auf der Bühne auf jeden Fall weitersehen. Das hast du ja gerade gesagt. Und eben, es ist jetzt für Alphonse mehr Zeit für die Demokratie zu kämpfen, für seine Programme. Jetzt noch Deutscherer und sein Programm Klasse oder eben mithilfe seiner Stiftung Alphonse oder Emmanuel Peter-Volvy. Wir lernen sie beide kennen hier im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist heute der Kabarettist Alphonse, der mit orangefarbener Trainingsjacke durch die Lande gezogen ist und die Menschen trotz oder wahrscheinlich auch vielleicht wegen seines Puschelmikrofons zum Reden gebracht hat.
Heute mein Thema, die Liebe. Romantik ist besonders wichtig in der Liebe. Was ist das Romantischste, was Ihr Mann in letzter Zeit gemacht hat?
frische Socken angezogen.
Wie merkt man das, wenn man verliebt ist?
Hat man Schmetterlinge im Bauch.
Wann waren Sie verliebt zum letzten Mal?
Oh, ich war über 50 Jahre mit meinem Mann verheiratet.
Ja?
Ja.
Was hat man da im Bauch? Keine Schmetterlinge?
Nein, nein, da was anderes.
Bratkartoffeln.
Bratkartoffel im Bauch. Waren Sie eigentlich erstaunt? Warst du erstaunt über so viel Ehrlichkeit von den Leuten?
Bin es immer noch, ehrlich gesagt. Mhm. Vieles habt ihr auch gar nicht gesehen. Also teilweise haben die Leute sich, also mir Dinge erzählt, wo ich dachte, ich darf das nicht senden. Habe ich auch nicht gemacht. Dass irgendwas passiert. Mit Alphonse Puschel Mikrofon, also ich mache das viel weniger, ne, die Umfragen, aber ich habe das tatsächlich sehr, sehr lange gemacht und es passierte, also ich nenne das die Magie des Puschel Mikrofons, ich weiß nicht genau, was passierte, ich will es glaube ich auch nicht genau wissen, wissenschaftlich gesehen, aber die Leute haben sich, es war auch so, dass auch als die Kamera, als der Kameramann zum Beispiel sagte, stopp, ich muss den Akku wechseln oder sowas,
haben
weitergeredet, das war denen komplett egal und ich sagte, ja, warten Sie mal und so, nee, ich will dir erklären. Du musst wissen. Und dann haben die mir extrem private Dinge gesagt, wo ich teilweise gedacht habe, ich muss sie schützen. Ich sende das nicht.
Ja, aber ich habe mir so überlegt, wenn so besonders dumme Fragen oder vermeintlich dumme Fragen werden gestellt und dann wartest du aber ab und hörst zu. Ich glaube, und dann setzt sowas ein. Also vielleicht ist das Geheimnis von Alphonse, also dieses Abwarten.
Genau, könnte ich hier jetzt auch machen.
Nee, jetzt wird hier geredet. Ist eigentlich dieser französische Akzent, ist das schwer durchzuhalten? Weil als Peter Valvy sprichst du ein ganz anderes Deutsch.
Das glaube ich nicht wirklich. Also ich weiß es einfach nicht. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Man sagt es mir immer wieder, ja, also im Leben sprichst du anders und etc. Also ich bin... Dass es einmal klar ist für alle, ne? Ich bin wirklich Franzose, mittlerweile bin ich beides, Deutscher und Franzose, aber ich bin in Paris geboren, in Paris aufgewachsen, hatte auch keine deutsche Eltern oder sowas. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, wie jeder auch sehr unmotiviert und kam irgendwann in Deutschland. Und dieser Akzent, also einige sagen mir, du übertreibst es, wenn du auf der Bühne bist oder vor einer Kamera. Ich glaube es nicht, zumindest also nicht bewusst. Ich glaube eher anders. Ich glaube, ich versuche im normalen Leben das ein bisschen unterzudrücken, irgendwie auch unbewusst. Und auf der Bühne muss ich natürlich sein, das geht nicht anders. Auf der Bühne öffne ich mich wirklich. Ich mache mich also auf, ne, und zeige euch alles, was ich im Bauch habe.
Dann
sozusagen.
Ist das echte Leben anstrengender, und weil mir unterdrückt wird.
Das ist aber, aber nicht ironisch gemeint, sondern tatsächlich, weil also zum Beispiel nach einem kompletten Tage, wo ich vielleicht so Meetings habe oder so, ne? Also so ernste Dinge oder Termine mit Steuerberater, also das, was man manchmal, also was man toll findet in Deutschland, ne? Nach so einem Tag bin ich erledigt, ne? Und nach mehrere Stunden auf der Bühne geht's mir total gut. Ich bin überhaupt nicht erledigt. Und insofern denke ich schon, dass eine Maschine zum Akzent runterdrücken läuft im Hintergrund.
Oh, okay. Ja. Also wir haben jetzt ja Alphonse zu Gast und dem geht es aber eben nicht nur so um lustige Marotten oder um hier Bratkartoffeln im Bauch rauszulocken. Auf der Bühne geht es ja auch um Hitler, es geht um den Holocaust, es geht
ja,
um
ja, 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 nein, 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 attends. Alors là, liebe Kollegin, du machst mir so eine schlimme Anti-Werbung. Also auf der Bühne geht es um Hitler. Kommt alle, ihr werdet Spaß haben. Nein. Also das kannst du
aber
nicht sagen.
Themen
also
nein,
ich lasse das nicht zu. Stopp. Ich übernehme ganz kurz den Faden. Kollegin, das kannst du. Ja, das wird sehr schwer für dich. Eine Herausforderung. Liebe Journalisten, Studenten, alle Zuhörer aufnehmen. Das ist jetzt etwas, was ihr 20 Jahre lang in den Journalistenstudien lernen werdet.
Ganz ehrlich,
du kannst nicht sagen, auf der Bühne geht es um Hitler. Das stimmt nicht. Was ich immer mache, ist, ich will die Leute, und das tue ich auch, zum Lachen bringen. Das mache ich, weil ich liebe es, wenn ihr lacht. Aber, und das ist wichtig, das reicht mir nicht aus. Es gibt welche, meine Kollegen, Kolleginnen, die super gute Comedians sind und die machen Gags, schicken die Leute nach Hause und ich habe auch nichts dagegen. Nur das ist nicht mein Ding. ich liebe es, wenn ihr lacht, aber wenn ihr nach Hause geht und nur gelacht habt, reicht mir das nicht aus.
Was will Alfons? Was will er zeigen?
Was ich möchte, ist eure Herzen erreichen. Das ist mir wichtig. Das heißt, ich liebe es, euch zu berühren. Ich liebe es, euch zum Lachen zu bringen. Dann liebe ich es, euch eine Geschichte zu erzählen, die euch also so still macht. Ich liebe es, wenn in einem Theater 1000 Leute sind, ja, und die haben gelacht. Und dann erzähle ich eine Geschichte und das ist total leise. Auf einmal nicht mal einer hustet, weißt du, es ist total leise, weil das so berührend ist zum Beispiel. Ne? Also das liebe ich. Und das lieben die Leute zum Glück auch. Und deshalb kommen die immer wieder, gerade zu einem meinen Programm, also jetzt noch Deutscherer, das Programm über meine Einbürgerung. Und es geht nicht um Hitler, es geht um meine Großmutter, die eine großartige Frau war und die tatsächlich Auschwitz-Überlebende war. Und ich habe mich immer gefragt, als ich die Möglichkeit hatte, Deutscher zu werden. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Und ich habe mich immer gefragt, will ich das oder nicht? Was hätte meine Großmutter dazu gesagt? Ihr müsst wissen, meine Großmutter war so eine, also sie war, wie gesagt, Auschwitz-Überlebende. Sie hat es aber geschafft, die Deutschen nie zu hassen. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, wie machst du das? Und sie hat mir gesagt, ich werde dir das später erklären. Ich verspreche das. Mhm. Und meine Großmutter hat immer alles eingehalten, was sie versprochen hat. Und sie ist gestorben, ohne mir das zu erklären, wo ich mich gefragt habe, irgendwas stimmt nicht. Und da kannst du sehen, wie toll meine Großmutter war. Jahre später, sie war schon Jahre gestorben, habe ich etwas gefunden, wo sie mir alles erklärt hat. Das heißt, sie wusste, dass ich viel später das finde und sie dachte, erst dann ist er soweit. Und dann habe ich die Erklärung von meiner Großmutter bekommen. So toll war sie, war diese großartige Frau.
Also Alfons gibt wirkliche Einblicke in sein und sein Familienleben oder nimmt jedenfalls diese Beispiele, um uns, dem Publikum, doch das ein oder andere mitzugeben, wenn wir den Saal verlassen. Wir wollen natürlich noch ein bisschen tiefer eintauchen in das, wie sich diese deutsch-französische Seele jetzt ausbreitet in Alfons. Ich habe die Kunstfigur Alfons ja vorhin mit einem großen Puschelmikrofon charakterisiert. Ich habe gelesen, Alfons, dass du als Kind mit 6 Jahren in Paris auch nicht ohne Mikro- und Aufnahmegerät anzutreffen warst. Also der geborene Reporter?
Das stimmt, ja. Also der Weihnachtsmann ist schuld. Der hat mir mit 6 tatsächlich einen Kassettenrekorder mit kleinem, also noch kein Puschelmikrofon, aber ein kleines Mikrofon geschenkt und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da angefangen, Reportagen zu machen, die ich in der Schule dann gezeigt bzw. also abgespielt habe. Mhm. Die Lehrerin fand das toll und sie hat mir ermutigt, mehr zu machen. Und da kam tatsächlich eine Passion fürs Radio. Und mit 14, da kam also 10. Mai 81, Mitterrand wird
Mai
gewählt.
81, genau. Das merken wir uns mal, ja.
Genau, Mitterrand wird gewählt und er hatte versprochen, wenn ich gewählt werde, darf jeder ein Radio machen. Das war früher Monopol. Und dann hieß es, die Bürger dürfen dann auch also eine eigene Radiostation gründen, sozusagen. Es war natürlich gedacht, als es wird einen Prozess geben mit Genehmigungen und etc. Aber die Franzosen sind so, dass am 10., also in der Nacht vom 10. auf dem 11. Mai, gab es allein in Paris 150 neue Sender. Ganz viele Leute hatten sich, also für die reichen Leute oder Firmen oder so, die hatten aus Italien einen Sender, also der, ich rede vom Apparat, vom Gerät, die hatten aus Italien durch den Zoll geschmuggelt, das durfte man nicht besitzen, aber die haben es in Italien gekauft und nach Frankreich illegal importiert. Andere, wie ich und meine Freunde, haben es selber gebastelt.
Oh.
Genau. Und dann in der Nacht haben wir, also wir hatten einen Dachboden, ein kleiner Sender, der nicht ganz funktioniert hat. Das heißt, es funktionierte super, aber es hat Interferenzen gemacht in dem Polizeifunk.
Oh, das gab dann gleich Besuch wahrscheinlich.
Genau, die fand es nicht so toll. Also die, ich stell dir mal vor.
Was habt ihr da erzählt? Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr da gesendet?
Also das war Freiheit. Das war, worauf wir Lust haben. Heute reden wir über, keine Ahnung, die doofe Lehrer. Wir waren 14 und immer, wenn die Schule fertig war und wenn wir Lust hatten, haben wir gesendet. Und wenn wir Schule hatten, lief so eine Schleife, ne? So eine Musikschleife. um die Frequenz zu besetzen, weil man wusste, wenn man nichts sendet, kann sein, dass irgendein anderer die Frequenz klaut. Das war wirklich sehr, sehr piratenmäßig. Ne? Aber das war wirklich super. Ja, die Polizei kam irgendwann, weil die uns gesagt haben, ihr seid super, aber
ihr stört.
Also wenn wir auf Banditenjagd sind, hören wir euch. Und die haben gesagt, ihr müsst sofort aufhören. Und dann sind die gegangen und wir haben natürlich nicht aufgehört, weil wir Franzosen sind.
Ja. Und die natürlich immer das machen, was ihnen in den Kopf kommt. Jetzt wundere ich mich gerade, warum du dann nicht Journalismus studiert hast, sondern Ingenieur geworden bist nach dem Abi.
Also eigentlich wollte ich Radio machen.
Ja, das war
meine,
ja.
Genau, meine Mutter hat gesagt, nee, du musst was Ernstes machen. Und in Frankreich, wenn man gut ist, ich war gut in der Schule, wenn man gut ist in der Schule, muss man Ingenieur studieren. Das ist seit Napoleon so, das ist total Blödsinn, aber das ist so. Dann habe ich es gemacht und es war mir klar, mich interessiert das nicht. Ich habe trotzdem also ein Ingenieurfach genommen, was mich ein bisschen interessiert hat, also Kommunikationstechnologie, also ich habe gelernt, wie eine Kamera, wie ein Mikrofon funktioniert und so, habe es aber keinen Tag angewendet, weil ich wusste, mein Leben ist woanders.
Ja, wo war es dann aber? Es ist dann irgendwie ganz schnell nach Deutschland gekommen und da hat der französische Militärdienst mitgemischt. Die Geschichte musst du unbedingt erzählen.
Also es gab damals Militärpflicht tatsächlich in Frankreich und ich wollte es nicht, also niemand wollte es machen, aber ich auch nicht. Und deshalb haben die auch aufgepasst, dass du es machst. Das war nicht wie in Deutschland, dass du sagen konntest, ja, ich fahre lieber nach Berlin oder nee, das passt nicht zu meiner Lebensphilosophie und so. Die sagen, nee, du musst es machen, ohne Wenn und Aber. Und es gab für Leute, die studiert haben, eine Ersatzmöglichkeit. Man durfte in einer französischen Firma im Ausland arbeiten. Und ich habe mir gedacht, okay, das finde ich gut. Dann habe ich geguckt, ob es auf Hawaii irgendwo eine französische Firma gibt, die vielleicht Kräuter der Provence herstellt oder sowas. Das wäre toll. In dieser Zeit war ich schon als Studentenjob bei Canal Plus, der PTV-Sender von Frankreich. Und der hat gesagt, das kannst du doch bei uns machen. Wir haben eine Tochterfirma in Deutschland. Und so kam ich nach Hamburg bei Premiere. Das war die Tochterfirma. Und ich kam in Hamburg an und war mir ganz sicher, ich bin hier für 16 Monate, keinen Tag länger. Mhm. Und das war vor 34 Jahren.
Ist halt dann doch länger geworden. Jetzt hast du ja gerade erzählt von deiner Familie bzw. von der Oma. Von der Oma, die im KZ war in Deutschland. War das überhaupt, also sie hat dich ja mit den Wahrheiten offenbar verschont, aber war das überhaupt, waren die Deutschen Thema in eurer Familie?
Ihre Geschichte war Thema. Also sie hat
darüber wurde nicht geschwiegen.
Auf keinen Fall. Also sie hat mit mir, also als Kind hat es mich interessiert und ich habe sie immer gefragt und sie hat auch immer ganz offen geantwortet. Sie hat vielleicht die ersten Jahre, als ich noch nicht geboren war, aber ab dem Moment, wo ich geboren war, glaube ich, das war für sie. Also vielleicht war ich sogar ein bisschen mit ein Stolz und ein Sieg. Siehst du, dass ich habe jetzt einen Enkel, sie hat mich immer Petite Tête genannt, kleiner Kopf. Und ich habe jetzt Petite Tête, also das Leben hat gewonnen, das Leben geht weiter. Ne? Denke ich mal, dass sie so, also sie hat es mir so nicht gesagt, aber ich glaube, dass sie so gedacht hat. Und ich habe sie gefragt und sie hat viel geantwortet. Sie ging auch selber viel in Schulen, ich mache das jetzt auch, aber sie ging viel in Schulen und sie war immer sehr, sehr beliebt bei Kindern und dann später bei Jugendlichen. Und alle haben mich waren neidisch, dass ich so eine tolle Grand-Mère, also Großmutter habe.
Ja.
Alle liebten sie. Sie war sehr, sehr besonders.
Hat sie sich damals dagegen ausgesprochen, also dass du in Deutschland bist?
Nein. Also sie hat das, also dass ich nach Deutschland gekommen bin, hat sie das nicht mehr mitbekommen. Aber ich war schon mal, keine Ahnung, in Schüleraustausch oder so nach Deutschland gegangen und so. Und das, sie sagte, eigentlich hat sie immer gesagt, dass, also zum einen, ich will nicht die Deutschen hassen, eigentlich will ich niemand hassen, aber das, was ich will, ist, dass sowas nie wieder passiert. Und sie wusste, das Beste damit, also erstmal, sie wusste, das kann wieder kommen. Sie war davon überzeugt. Und das hat mit Deutschland und mit Deutschen nichts zu tun. Das hat mit Menschen zu tun. Der Mensch kann auch sehr schnell unmenschlich werden. Und da muss man wach sein. Das ist wichtig. Und das Zweite, sie wusste, wenn man einen Freund oder eine Freundin oder Freunde hat auf der anderen Seite, das ist der beste Schutz gegen Krieg, weil dann schießt man nicht auf der anderen Seite.
Das gilt noch bis heute. Unser Gast ist der Kabarettist Emmanuel Petter, weil wir alias Alphonse, eigentlich kennt man ihn ja nur unter Alphonse, seit 2017 hat er beide Staatsbürgerschaften, die französische und die deutsche. Alphonse, wir haben ja jetzt so ein bisschen mitgekriegt, also es ging eigentlich um Militär, dem Militärdienst entgehen in Deutschland, 16 Monate Hamburg, keinen Tag länger, daraus sind jetzt weit über 30 Jahre geworden, aber die haben dir ja da nicht gleich ein Mikro in die Hand gedrückt. Wie ist denn so diese Laufbahn vor der Kamera? Wie ist das überhaupt ins Rollen gekommen?
Also ich war tatsächlich also bei Premiere in Hamburg als also Militär, aber das hat bei Premiere absolut niemand verstanden. Das war ja lustig, wie dein Militärdienst hier beim Fernsehsender und so. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, egal. Denk einfach, ich arbeite mit und so, und irgendwann hat niemand ganz verstanden und die haben gesagt, das ist unser Volontär aus Frankreich. Das passte mir auch und ich habe das gemacht, was ein Volontär macht, nämlich nicht nur Kaffee kochen, sondern auch Fotokopien und etc. Aber auch die haben bemerkt, weil ich sehr interessiert war im Fernsehen und Radio und schon in Frankreich sehr viel Praktika gemacht hatte. In Amerika, ich habe 3 Monate in den USA in Fernsehsendern gearbeitet und Premiere war gerade neu und ziemlich chaotisch, ne, wie jeder neues Unternehmen, und ich habe da viel geholfen und habe mich nützlich gemacht und so haben die gesehen, er kann mehr als Kaffee kochen und das war super. Und ich habe auch dabei ein bisschen Deutsch gelernt, weil das war die Schwäche und viel geholfen.
Und dann ging es ja irgendwann los mit diesen Umfragen, da wo wir vorhin auch so ein paar Teile gehört haben, die ja immer sehr lustig waren. So, und jetzt haben wir über die Familiengeschichte gesprochen und über diese Fragen, die du dir irgendwann gestellt hast. Soll ich eigentlich, ich mit meiner Geschichte, will ich eigentlich Deutscher werden? Das war 2017. Und dann hast du diese ganzen Gedanken in ein Programm mit eingegossen. Alphonse jetzt noch Deutscherer. Also das ist ja so ein richtig autobiografisches Programm, kann man sagen. Ist das eigentlich schwer, wenn man so plötzlich das Persönliche so auf die Bühne hebt?
Nein, das ist nicht schwer. Die Frage ist nur, wird das den Leuten gefallen, interessieren und gefallen?
Man ist ja irgendwann noch nackter, oder? So als man sowieso schon auf der Bühne steht.
Ja, aber das also wenn du das nicht willst, dann sollst du auch nicht Künstler sein oder Künstlerin. Ne? Das ist das gehört dazu. Als Künstler gehe ich auf die Bühne, mache ich mich sogar ein bisschen mehr als nackt. Ne? Ich öffne mich. Ihr seht auch meine Innereien sozusagen. Man macht sich dann sehr, sehr verletzlich. Aber das schulde ich meinem Publikum. Und die sind auch sehr dankbar, dass ich das tue. Das ist natürlich, wenn du dann auf die Nase fällst, und das passiert, also zwar mit diesem Programm nicht, aber mit Dingen passiert es immer mal wieder, dann ist es sehr, sehr schmerzhaft, aber das ist das Künstlersein, ne? Das ist sich öffnen, sich verletzlich machen und sagen, guck mal, was ich bin, wer ich bin. Und im besten Falle erkennen sich alle, weil wir letztendlich alle Menschen sind. Und genau.
Ja, jetzt geht es ja in dem Programm dann tatsächlich, und das hast du ja auch, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, es geht ja um mehr, es geht ja auch um den Zustand unserer Gesellschaft. Es geht um die Demokratie. Es wird ganz viel darüber geredet, wie ist unser Zusammenleben eigentlich. Ist da eigentlich die Reaktion des Publikums auch so ein bisschen was wie ein Anzeiger für den Zustand unserer Gesellschaft? Oder kommen sowieso nur diejenigen, die so offen sind, die neugierig sind, die eigentlich das Problem nicht haben?
Also was du jetzt ansprichst, ist das Programm Klasse. In Jetzt noch Deutscher ist es wirklich die Geschichte meiner Einbürgerung, wo man viel über meine Großmutter auch mitbekommt. Und dieses Programm, Also beide Programme sind lustig. Man kommt und man hat einen lustigen Abend. Das ist wichtig, das zu betonen, weil sonst denkt man, oh la, das wird Lehrstunde sein. Das
wird nur diskutiert,
so. Ja. Auf keinen Fall. Ne? Also das sind lustige Abende, wo man sehr, sehr viel lacht und wo es Momente gibt, wo man auch nachdenkt oder wo das Herz wirklich angesprochen ist. Ne? Und Bei Jetzt noch Deutscher, das Programm über meine Einbürgerung, kamen viele oder einige Lehrkräfte so privat und die haben mir alle gesagt, wow, meine Schülerinnen, meine Schüler müssen unbedingt dieses Programm sehen. Und zuerst habe ich gedacht, vielleicht kann ich in Schulen spielen, es ist aber sehr kompliziert und deshalb machen wir es jetzt anders. Wir haben gesagt, immer dann, wenn wir dieses Programm spielen, gibt es die Möglichkeit für Schulklassen, in der ganz normalen Vorstellung, keine Schulvorstellung, in der ganz normalen Vorstellung, eine Reihe, zwei Reihen zu bekommen. Mhm. Und was ich tue, ist, dass ich dann am nächsten Tag in die Klasse gehe, in die Schule. Und also die Jugendlichen finden es erstmal toll. Für viele, das war das erste Mal im Theater. Ne? Die treffen mich auch kurz vor der Vorstellung. Ich sage denen, ich freue mich, morgen sehen wir uns, jetzt habt ihr die Vorstellung. Und am nächsten Tag sehe ich die und die haben ein paar Fragen. Und dann, wenn die Fragen beantwortet sind, machen wir einen Workshop über tatsächlich, also wir reden letztendlich. Ne? Ja. Wir reden auch kontrovers teilweise, also die reden kontrovers, ich organisiere das, über wie wir leben wollen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, welches Deutschland wollen wir zusammen bauen. Du denkst so, ich denke so, er denkt so, sie denkt so. Okay, wir sind alle unterschiedlicher Meinung und das ist auch völlig okay, das ist sogar gut, das ist gesund und trotzdem müssen wir zusammenleben. Also wie organisieren wir uns, dass alle Meinungen einigermaßen respektiert sind, dass wir trotzdem einen Weg finden. So und die kennen das nicht, ne? Weil das ist die Generation der Social Media und etc. Das heißt, was die kennen, ist seine Meinung anzubrüllen und einfach mal den anderen überzeugen zu wollen, was sowieso nicht klappt, ne? Dass ich recht habe. Und auf einmal gibt es eine Diskussion, ja, wo die sich zuhören, wo sagen, okay, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich hab deine Meinung verstanden. Ich habe sogar verstanden, warum du so denkst. Vielen Dank dafür, dass du die Mühe oder die Ruhe genommen hast, mir das zu erklären. Und am Ende, weil es ist immer ein Schlusspunkt, ich muss dann weiter zum nächsten zum Zug für den nächsten Auftritt, aber ich sage, wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Ihr habt miteinander gesprochen, ihr habt ganz viele verschiedene Meinungen, aber ihr habt euch zugehört, ja? Mhm. Und das hat einen Namen. Das nenne ich Demokratie. Und das ist im Moment bedroht. Das müsst ihr wissen. Wir sind in einer so gefährlichen Zeit. Voilà, ich habe jetzt ein bisschen überzogen, ich weiß, aber es war mir wichtig, das dir alles zu sagen.
Ja, nee, weil mich das ja auch interessiert, also denn so mit Jugendlichen tatsächlich ins Gespräch zu kommen, die werden ja auch vorbereitet. Also da kommt auch mal nochmal deine Großmutter ins Spiel, nämlich mit der Grand-Mère-Stiftung, die du gegründet hast und die dann auch diesen Klassen Material zur Verfügung stellt. Also die Jugendlichen gehen da jetzt nicht ganz unvorbereitet rein, damit die kapieren, was du da ansprichst auf der Bühne. Da sollen die das schon mal gehört haben. Die haben natürlich schon häufig so den erhobenen Zeigefinger und jetzt diskutiert mal miteinander. Dass das aber gelingt tatsächlich, hat vielleicht auch was mit dem Humor zu tun, mit dem vorher daran gegangen worden ist? Oder wie erklärst du dir das?
Also der erhobene Zeigefinger ist, glaube ich, der falscheste Weg, den man wählen kann. Ja? Aber das macht man oft, keine Ahnung warum, ist oft ein Reflex. Ich glaube, ja, der Humor, also das gefällt denen sicherlich, auch wenn die mir sagen, ja, ein paar Witze waren eher für alte Säcke und so, weil die dürfen alles sagen, ne? Das, okay. Damit fange ich an, dass ich sage, es gibt kein Falsch, kein Richtig, ihr sollt nicht versuchen, mich nicht zu verletzen, sondern ihr müsst sagen, was ihr auf dem Herzen habt, ne? Das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube vor allem, also die merken, da gibt's einen Typ, ein alter Sack, wie sie manchmal sagen, der die aber wirklich zuhören will, der denen nicht sagen möchte, was ist richtig, sondern eigentlich, ja, ich habe selber keine Ahnung, was ist richtig. Ich habe selber ein paar Dinge, die ich weiß, die mir wichtig sind, also meine eigenen Werte, die sind mir relativ klar. Aber was sind deine Werte? Das interessiert mich, ja. Wie gehst du in dieser und die Zeit ist nicht nur für uns schwierig, es ist vor allem für Jugendliche schwierig, ganz ehrlich, ne? Diese Gesellschaft, und das sagen alle, also nicht so pointiert formuliert, aber man spürt das, ne? Die haben echt das Gefühl, diese Gesellschaft kümmert sich nicht um die. Diese verrückte Schuldenbremse, dass man sagt, man investiert in gar nichts, weil das Schulden machen würde. Also zum Glück, ne? für die nächste Generation, dann haben die keine Schulden. Was haben die dann? Die haben eine Bahn, die kaputt ist, die haben eine Digitalisierung, die nicht funktioniert, die haben kaputte Brücken und etc.
Geht das so tief in eure Diskussion?
Natürlich, das spüren die mega. Ja? Und dann gibt es auch noch das Klima und dann gibt es auch noch die Kriege in Europa. Das hinterlässt uns die alte Säcke-Generation und wir sollen auch noch Danke sagen und auch noch zum Militär gehen. Sowas sagen die. Also. Und das ist super interessant. Und allein, dass die das sagen, tut denen gut.
Erfahrung, die Alphonse macht, neben seinen Programmen, nämlich in Gesprächen mit Schülern. Also, Alphonse hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Oder vielleicht war es auch Emmanuel Peter Valvy, sein eigentliche Figur oder der Mensch hinter der Figur, sagen wir mal so. Er hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel den Bayerischen Kabarettpreis, den Deutschen Kleinkunstpreis, aber auch das Bundesverdienstkreuz. Was bedeutet Ihnen das? Was bedeutet dir das?
Wow, das war mega. Also als ich diesen Brief da bekam vom Bundespräsident Jallamt Dingsbums da, wow. Also ganz ehrlich, zuerst habe ich gedacht, das ist ein Fake, jemand will mich verarschen. Dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert und dann war es klar, nee, das ist kein Fake, das ist wirklich so, ich bekomme das. Und vor allem man bekommt einen Brief mit der Begründung, warum man das bekommt. Und als ich das gelesen habe, hatte ich Tränen in den Augen, ein bisschen mehr als das, um ehrlich zu sein. Dann hieß es, Alphonse ist ein Botschafter für Humanität und Völkerverständigung und Menschlichkeit. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Es war toll und ich... Es gibt selten Momente, wo ich das trage. Also es ist der Wunsch auch von, also ne, man bekommt das, man bekommt auch die, also es gibt eine Zeremonie und dann bekommt man diese kleine, ist keine Nadel. Medaille, ja. Nadel, genau. Und mit einem, also es ist sehr deutsch, ne, mit einer Einweisung, wie man es tragen soll und so, ne, so viel Zentimeter vom Schulter und etc. Da gibt es auch eine Telefonnummer, wenn man nicht klarkommt, kann man da anrufen.
Tatsächlich?
Ja, genau. Aber es steht auch, wir wünschen uns oder es wird gewünscht, dass sie das oft tragen. Also immer dann, wo sie das Gefühl haben,
und?
Das passt.
Machst du das?
Und ich mache das ab und zu. Also es ist ein bisschen schwer, richtig verstanden zu sein. Ich trage das nicht, um anzugeben, ne? Sondern ich trage das, um zu sagen, ich finde es so toll, in Deutschland zu leben. Mit meiner Geschichte auch noch. Ne? Und ich meine, die meisten, die uns jetzt hören, sind wahrscheinlich Deutsche und haben es nicht mal gewählt, sondern sie sind Deutsche geboren. Ich hab mich entschieden, Deutscher zu sein, weil ich gute Gründe habe, weil ich hier so toll aufgenommen wurde, weil ich dieses Land wirklich lieben gelernt habe und ich bin stolz und ich bin also.
Was mich interessiert, ob nicht auch ein bisschen enttäuscht, weil in der Abschiedssendung zum Beispiel, gab es einen Wunsch ans Publikum, einen ganz dezidierten Wunsch. Lasst euch nicht manipulieren. Trefft keine Entscheidung, wenn ihr wütend seid. Geht nicht mit Wut wählen. Also weil sie dann, da wird also auch gesagt, es kann nicht sein, dass eine rechtsextremistisch eingestufte Partei die beliebteste ist. Aber das sind ja die Fakten, also jedenfalls die Umfragefakten. Das passt nicht zu uns, sagst du denn, zu uns Deutschen. Das heißt, da ist doch auch eine gewisse Enttäuschung, dass es so ist, oder?
Also eine große Sorge. Enttäuschung, würde ich sagen, eine große Sorge. Also das gibt es natürlich auch in Frankreich, das gibt es auf der ganzen Welt momentan. Aber ich bin in Deutschland, ich bin Deutscher. Und ich will mich ich lebe in Deutschland, ich will aktiv und verantwortungsbewusst in Deutschland leben. Das tue ich mit meiner Stiftung, mit der Grand-Mère-Stiftung, in dem ich auch Dialoge mit Jugendlichen habe, auch zu diesen Themen. Aber auch gerne zum Beispiel jetzt, wenn ich das also Glück habe, im Radio reden zu dürfen, dass ich Leute sage, viele haben momentan Angst und es gibt viele Gründe dafür. Ich habe übrigens auch oft Angst. Ja, das ist okay, das ist menschlich. Und man muss aber auch wissen, wenn man Angst hat, das sind nicht die Momente, wo wir am intelligentesten sind. Ne? Wenn wir Angst haben, und das kann man auch biologisch einfach mal sehen, also es gibt viele Teile unseres Gehirns, die einschlafen, die sich ausschalten, kommt wahrscheinlich von den Urmenschen, ne? Als du irgendein gefährliches Tier gesehen hast, das war nicht der Moment zum Überlegen, das war der Moment zu flüchten. Ne? Also alles, was überlegt, war ausgeschaltet und Priorität auf. So, wir sind aber keine Urmenschen mehr. Und gerade in solchen Momenten, wie wir erleben, und ich meine, du musst nur die Nachrichten, ich habe eure Nachrichten gerade gehört um 9, ne? Trump, Grönland, alles was passiert, Venezuela, Russland, Ukraine etc. Natürlich macht uns das Angst, gar keine Frage, aber wir sind keine Urmenschen. Das ist genau der Moment zum Überlegen. Ja, und deshalb macht es Sinn, sich ein bisschen, keine Ahnung, jeder findet seinen Weg, auszuatmen, wie auch immer, und zu sagen, okay, ja, die Situation ist gefährlich, aber lass uns mal überlegen. Und natürlich ist die Welt komplex, natürlich sind die Probleme komplex. Und jemand, der kommt mit einer ganz einfachen Lösung, sei es zum Beispiel alle Ausländer raus und dann geht's uns alle gut, das ist nicht so. Also wir wollen, unser Gehirn will einfache Lösungen, aber unsere Intelligenz weiß, es gibt keine einfachen Lösungen.
Und ja?
Die Welt ist komplex.
Alphonse appelliert an uns und unsere, nicht nur Lachmuskeln, sondern an unsere Intelligenz. Alphonse ist ja immer mit einer Trainingsjacke unterwegs. Wir wissen ja jetzt auch, wo sie herkommt. Welche Sportart würde eigentlich zu ihm passen, Alphonse?
Oh, keine Ahnung, Schach?
Irgendwas mit wenig Bewegung, ne?
Genau.
Wenn Alphonse sich entspannen will, mal weit ab von Bühne und Fernsehkamera, was macht er dann?
Also ich wandere sehr gerne. Ich wandere in den Bergen. Ich kenne da Bergen in Frankreich, in Italien, wo ich auch 7 Tage allein sein kann. Ich nehme ein bisschen Provianten, mein Zelt und bin mehrere Tage. Ich sehe Tiere, aber kein Mensch. Also ich mag Menschen, ne?
Das
tut auch gut. Einfach mal, ich liebe die Natur, ich brauche die Natur. Ich bin in Paris geboren, aufgewachsen und mir hat die Natur sehr gefehlt. Und das ist mein Ausgleich, in der Natur zu sein, Tiere gucken, in der Wildnis zu übernachten. Ich liebe das.
Und dann wieder vors Publikum zu gehen. Und das wird auch bald wieder passieren in Berlin am 3. und 4. März bei den Wühlmäusen in
Stuttgart. Unter anderem, also auf meiner Webseite gibt es Termine überall in Deutschland und so. Und wenn wir schon bei den praktischen Dingen, ich habe von meiner Stiftung, von meiner Grand-Mère-Stiftung geredet, wir bräuchten Unterstützung, also im Sinne von Finanzen. Ich mache das natürlich ehrenamtlich, klar, aber es ist mittlerweile ein bisschen größer geworden. Wir haben Kollegen, die wir auch in den Schulklassen schicken. Insofern, wenn ihr Lust habt, Stiftung, also GM wie Grand-Mère, gm-stiftung.org und da gibt es alle Informationen. Das wäre super und auch 5 Euro ist super. Gerade wenn es auch noch 5 Euro im Monat ist, das ist dann toll.
Also dieser Aufruf sollte noch sein. Alphonse, Dankeschön für diese Stunde.
Merci beaucoup, es war toll mit dir, liebe Kollegin. Ab morgen darfst du wieder sitzen. Alles gut, ja?
Ab morgen sitze ich wieder, okay. Also mach's gut, tschüss.